Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geht nicht, gibt's nicht, dem Podcast für freiheitsliebende Familienmenschen. Mein Name ist Kerstin Albers-Bullerjahn und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, wir hier Zeit miteinander verbringen. In der heutigen Folge bin ich wieder zusammen mit Lotta vor dem Mikrofon und sie hat die Frage mitgebracht, ob Menschsein gleichzeitig zu definieren ist mit Menschlichkeit. Dieser Frage gehen wir nach und viel Spaß mit dieser Folge.
Schön, dass wir das mal wieder hinkriegen, wir beiden. Also, ich begrüße dich ganz herzlich, Lotta. Schön, dass wir wieder zusammen einen Podcast machen. Und diesmal ist der Podcast ja auf deine Initiative hin mit deinem Thema entstanden. Magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und worum es geht?
Ja, also im Philosophieunterricht haben wir ein kleines Projekt aufbekommen. Wir durften uns dann eine philosophische Frage raussuchen, mit der wir uns dann beschäftigen sollten und das sozusagen als Problemreflexion nutzen sollten. Und ich habe mich dazu entschieden, das alleine zu machen und wusste jetzt nicht so richtig, wie ich anfangen sollte. Vor allem, weil ich meine Frage relativ schwierig fand. Und dann habe ich dich gefragt, so erst wollte ich, glaube ich, nur dein so Podcast-Equipment nehmen. Und dann meinst du so, naja, wir können es ja auch zusammen machen. Und genau, deswegen, das machen wir jetzt zusammen. Und dann beschäftigen wir uns heute mit der Frage, definiert Menschlichkeit Menschsein? Das ist so unsere Hauptfrage heute.
Okay, und diese Fragestellung, ist das die gewesen, die du dir selbst gesucht hast, oder wurde die, ich sag jetzt mal, aufgedrückt, aufgegeben?
Also wir hatten so Vorschläge sozusagen, an denen wir uns orientieren konnten, und dann hast du dir eine Fragestellung ausgewählt. Also es war eher vorgegeben, aber ich habe zum Beispiel, wir hatten auch während unseres Prozesses sozusagen von dieser Problemreflexion, das sage ich auch nochmal zwischendurch zum Beispiel, diese Frage umzuformulieren. Also zum Beispiel diesen Kern zu nehmen, mit dem man sich dann durch diese Frage beschäftigt und dann daraus eine Umformulierung zu machen oder eben die Frage anders darzustellen, sodass sie vielleicht ein bisschen, man mit der ein bisschen einfacher arbeiten kann. Genau.
Okay, dass sie vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt hören, greifbarer wird. Das
genau,
ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel im Podcast.
Das stimmt.
Okay, willst du dann vielleicht einfach einmal damit anfangen, mit dieser Definition?
Ja, genau. Also erstmal haben wir ja an sich diese beiden Begriffe Menschlichkeit und Menschsein, die ja erstmal sehr ähnlich zueinander klingen. Und dann habe ich geguckt, wie würde ich diese jeweiligen Begriffe definieren, wenn ich mit denen sozusagen hantieren möchte. Und bei Menschsein war es für mich eigentlich relativ einfach, weil für mich war Menschsein erstmal dieses typische, die Existenz des Menschen, beziehungsweise die allgemeinen Eigenschaften, die einen als Menschen definieren oder die einen zu einem Menschen machen. Und da wäre Menschlichkeit dann diese Eigenschaft gewesen, wo dann die Frage wäre, ob man dann anhand von Menschlichkeit einen Menschen definieren kann oder ihn als Menschen betiteln kann. Mein Problem war dann in dem Fall nur, Menschlichkeit zu definieren. Weil ich glaube, der erste Gedanke, der bei diesem Begriff erstmal kommt, ist zum Beispiel Empathiefähigkeit oder generell soziale Interaktion und soziales Handeln. Und da kamen bei mir zum Beispiel so Fragen beziehungsweise Probleme auf, wenn es zum Beispiel um Menschen geht, die eine narzisstische Persönlichkeit haben, die ja auch an sich Menschen sind. Also von meinem Gefühl her. Und die sind ja jetzt nicht weniger Menschen, die haben eben nur ein psychisches Problem. Aber die würde man vielleicht nicht als menschlich bezeichnen, wenn man Menschlichkeit als empathiefähig zum Beispiel oder sozial definiert, weil die nicht wirklich oder zum geringen Anteil in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen darauf geguckt, sage ich jetzt mal, wie man Menschlichkeit zum Beispiel anders definieren könnte. Beziehungsweise auch, wie man vielleicht die Frage umformulieren könnte, sodass es einfacher ist, weil es ja bei diesem sozusagen Menschlichkeit und Menschsein auch so ein bisschen um, was macht den Menschen besonders geht. Also was macht den Menschen zum Menschen? Was sind die typischen Eigenschaften eines Menschen? Und was macht ihn zum Beispiel unterschiedlich zu Tieren oder Pflanzen oder generell anderen Lebewesen?
Darf ich ganz kurz mal was dazwischen fragen?
Ja, gerne.
Für mich, also ich gehe das nochmal so von vorne nach hinten durch, wie du es jetzt eben beschrieben hast, ist ja das Menschsein oder die Menschlichkeit dann eine Unterkategorie des Menschseins.
Sozusagen, also wie so eine Eigenschaft eigentlich.
Wie eine Eigenschaft. Okay, das war das eine. Und dann wäre jetzt meine Frage, dann muss man ja aber aufpassen, dass das, wenn ich die Menschlichkeit definiere oder sage, was macht denn Mensch, was macht denn diese Menschlichkeit aus, dass das nicht etwas ist, was ich skalieren kann, so würde ich es mal ausdrücken. So, du hast eben gesagt, na, wenn jemand jetzt irgendwelche psychischen Probleme hat oder ja, wo auch immer, also gibt es dann Menschen, die weniger Mensch sind, weil sie quasi in ihrer Menschlichkeit in irgendeine Hierarchie eingruppiert werden. Und wenn es darum geht, das Menschsein zu definieren, dann sind ja, dann muss ich ja dafür sorgen, dass das eine Kategorie ist oder zumindest eine der Kategorien, also kommen wir ja vielleicht später noch drauf, dass Menschlichkeit eine Kategorie ist, die nicht skalierbar ist. Dass ich die so definiere, dass ich nicht sagen kann, okay, ich nehme jetzt mal, was weiß ich, auch einen Verbrecher oder eben jemanden, der eine psychische Einschränkung hat, der wäre ja dann unter Umständen, wenn ich nicht aufpasse in dieser Definition, wir sind ja noch nicht komplett dabei, du warst ja jetzt gerade dabei, dann muss ich ja sehen, dass ich das so definiere, dass dass diese Menschen trotzdem gleichrangig neben allen anderen Menschen genauso in ihrem Menschsein da betroffen sind oder definiert sind.
Genau. Und da würde man ja, sorry, dass ich hier unterbreche, da würde man ja auch in dem Fall wäre das zum Beispiel auch so ein Abwägen davon, weil wenn wir sagen, sozusagen, nein, Menschlichkeit definiert nicht das Menschsein, weil wenn wir Menschlichkeit als empathiefähig bezeichnen würden oder zumindest gleichsetzen würden, dann würden wir ja mit diesem Beispiel von zum Beispiel Verbrechern oder Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung die Frage mit Nein beantworten. Das wäre zum Beispiel ein
Genau.
Beispiel, wo man damit argumentieren könnte.
Genau. Also das war genau das, wo ich dachte, okay, oder soziale Interaktion, hast du ja auch gesagt. Es gibt ja einfach auch Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen Fähigkeiten, warum auch immer, in ihrer sozialen Interaktion eingeschränkter oder sehr beschränkt sind und die würden dann in der Mensch, also würden dann weniger menschlich sein. Und genau das wäre also kann zumindest nicht die einzige Definition dieser Menschlichkeit sein. Könnte ja auch ein Baukastensystem sein.
Ja, genau.
Okay. Magst du mal weitererzählen, wie du weiter vorgegangen bist oder was du dir weitergedacht hast in Bezug auf diese Definition?
Ja, und zwar bin ich einfach so ein bisschen weitergegangen, weil ich ja auch mir gedacht habe, bei meinen Umformulierungen von dieser Frage, zum Beispiel, was macht den Menschen eigentlich aus, habe ich direkt an diese klassische anthropologische Differenz gedacht. Das ist ja in der Philosophie, der Unterschied zwischen Tier und Mensch, der gemacht wird. Und da gibt es verschiedene sehr klassische Theorien zu. Und ich habe jetzt dir mal drei Stück mitgebracht, wovon ich zum Beispiel zwei sehr interessant fand. Und zwar einmal die von Aristoteles, wo er speziell den Naturzustand des Menschen beschreibt, also wie wir Menschen von Natur aus geschaffen sind. Und da sagt zum Beispiel Aristoteles, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, was nach Zusammenleben strebt. Was ja so ein bisschen diese Definition von Menschlichkeit bestätigen würde, die wir jetzt oder die ich eben gemacht hatte, dass Menschlichkeit so ein bisschen Richtung Empathiefähigkeit oder diese soziale Interaktion geht. Und er beschreibt zum Beispiel Tiere als sinnlich und wohlwollend, wo ich mir dann aber nicht ganz sicher war, weil für mich sinnlich und wohlwollend auch so ein bisschen Richtung zu sagen, wohlwollend gegenüber anderen geht. Weißt du, so eine gewisse Empathiefähigkeit oder Unterstützung auch zum Beispiel deinen anderen Tieren gegenüber. Und dann bin ich sozusagen wieder an diesem Punkt, wo ich so war, Menschlichkeit kann man dann vielleicht, entweder würde man dann die Frage mit Nein beantworten oder man müsste sagen, Menschlichkeit ist vielleicht gar nicht die Empathiefähigkeit an sich, sondern wahrscheinlich was anderes. Verstehst du, was ich meine?
Ja, so halb. Ich würde ganz gerne aber noch mal einmal zurück zu Aristoteles. Wie grenzt er denn Mensch und Tier ab?
Er hat sozusagen so eine Art Stufensystem tatsächlich. Also er hat einmal die Pflanzen, die haben bestimmte Eigenschaften, also einfach nur sozusagen, dass sie eben leben, Nahrung zu sich nehmen. Dann hat er die Tiere, die sinnlich und wohlwollend sind. Und dann hat er eben den Menschen als soziales Wesen. Ich bin mir gerade nicht mehr aus dem Kopf direkt so sicher. Aber er hatte, glaube ich, es war der Logos, weil er das sozusagen diese Vernunft und das, die Denkfähigkeit des Menschen spezifisch sozusagen als Abgrenzung genutzt hat zum Tier.
Also die Vernunft,
Genau.
Begabung.
Genau.
Okay,
Und
weil,
ja.
Entschuldigung,
Ja,
rein
alles
weg
gut.
das Zusammenleben würde ja an der Stelle auch nicht reichen, denn das Bestreben haben ja zumindest Herden und Gruppentiere ja ganz genauso.
Genau.
Und die bin bis zum gewissen Grad ja auch eine soziale Interaktion und ja, was ja auch fürs Überleben notwendig ist, aber okay, die Vernunftbegabung kommt dann ja noch dazu.
Genau. Und eigentlich habe ich mich sehr stark an die Aristoteles-Theorie in dem Fall gehangen, weil bei weiteren sozusagen anthropologischen Differenzen, die haben mich zumindest in dem Punkt nicht so weitergebracht. Und ich komme zum Beispiel bei einem anderen Thema später auch nochmal auf Aristoteles zurück. Und zwar habe ich genau das, was du eben gerade meintest, dass Tiere eben auch diese sozusagen soziale Interaktion haben, beziehungsweise auch zumindest nach meinem Empfinden nach auch eine gewisse, in gewisser Weise Empathie empfinden können, wie wir. Und da habe ich dann gesagt, so, okay, Menschlichkeit kann man dann wahrscheinlich nicht als Empathiefähigkeit definieren, sondern vielleicht müsste man sagen, dass Menschlichkeit vielleicht einer bewussten Moralfähigkeit entspricht, also dieser klassischen Vernunftsdefinition entspricht. Genau. Das war zum Beispiel ein weiterer Ansatz, den ich hatte. Wobei mir in dem Punkt zum Beispiel eingefallen ist, dass man ja auch, wenn man eben diese bewusste Moralfähigkeit besitzt, kann man ja auch eigentlich komplett dafür verantwortlich gemacht werden. Also man steht ja dann in Verantwortung für sein eigenes Handeln. Und da ist mir aber eingefallen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Menschen mit einer eben genau psychischen Erkrankung, einer geistigen Behinderung nehmen oder auch zum Beispiel Kinder, die dann in dem Fall ihre eben jeweiligen kognitiven Fähigkeiten noch gar nicht so weit entwickelt haben, dass das ja für die eigentlich nicht gelten kann. Und dann wäre ja zum Beispiel dann die Frage, sind dann Kinder irgendwie weniger Mensch? Also ich meine, die werden dann ja erwachsen so, aber dann wäre sozusagen deren Menschlichkeit noch nicht richtig ausgeprägt.
Ja, das würde ja bedeuten, man wächst ins Menschsein hinein. Man könnte ja aber auch einen Schritt zurückgehen. Du hast ja eigentlich den Schritt von Aristoteles mit der Vernunftbegabung hingemacht zu einer bewussten Moralfähigkeit. Und dann zu einem Verantwortungsbewusstsein. Wenn wir das aber nicht als Verantwortungsbewusstsein definieren würden, sondern als Verantwortungsfähigkeit, die sich ja genauso entwickelt wie eine Moral und eine Vernunft. Also es ist ja, deshalb hat Aristoteles ja es ja auch als Vernunftbegabung definiert und nicht als Vernunftdasein, wenn ich es
Ja.
jetzt mal sehr plastisch
Ja, klar.
ausdrücke und sicher nicht so hochgradig philosophisch, geht es ja eher um die Fähigkeit, die Möglichkeit, die wir ja erst entwickeln und schulen. Es geht ja um eine Begabung, die sich natürlich unterschiedlich ausprägt, aber die Möglichkeit dessen, dass sie sich ausprägt, ist eben da. Im Gegensatz zum Beispiel, nehmen wir das krasse Gegensatzbeispiel einer Pflanze, die einfach nicht die Möglichkeit hat, ihre Vernunftbegabung weiter auszubauen. Und damit ist es ja auch, wenn wir die Rolle rückwärts sozusagen nochmal machen zu dieser Skalierung, dann gibt es da ja erst einmal, also dann bin ich eben raus aus dieser Nummer so ein bisschen, dass ich sage, okay, Kinder sind ja nicht per se komplett für ihr Handeln verantwortlich zu machen, je nach Altersstufe natürlich. Aber das entwickelt sich genau wie die Vernunft sich natürlich in bestimmten über bestimmte Erfahrungswerte auch entwickelt, genauso wie die Moralfähigkeit sich. Also es sind ja drei Stufen: Vernunft, Moral, Verantwortung. Und ich glaube, in der also sozusagen über diese Treppenstufen würde ich auch gehen. Aber alles entwickelt sich ja über das Leben ja auch weiter permanent. Und ich bin dann nicht mehr unbedingt in dieser Skalierfähigkeit, da drin zu sagen, es kommt nicht darauf an, wie weit ausgeprägt diese Verantwortung ist oder diese Moral oder diese Vernunft. Dann kämen wir ja dahin, also die Menschen mit einem höheren IQ wären dann ja auch irgendwie mehr menschlich oder sowas. Das nicht, sondern es geht einfach um die Möglichkeit dessen, es auszuprägen und wie weit wir das eben selber vorantreiben, selber tun oder wie auch vielleicht unsere Rahmenbedingungen so sind, das ist natürlich dessen, also da müssen wir natürlich genau hingucken und sagen so, okay, das können wir selber vorantreiben oder beziehungsweise die Umweltbedingungen, die Startbedingungen sind vielleicht besser oder schlechter, aber wir reden hier immer über die Möglichkeit dessen, was möglich wäre. Also wir könnten uns vorstellen, alle Menschen hätten ideale Bedingungen in ihrem Leben und in ihrem Umfeld. Dann wären auch alle. Also wenn alle die gleichen idealen Bedingungen hätten, dann wäre per se auch möglich, dass alle die gleichen moralischen Fähigkeiten, das gleiche Verantwortungsbewusstsein und die gleiche Vernunft entwickeln könnten. Dass sie das nicht tun, das ist natürlich klar, aber die Möglichkeit definiert das und nicht das tatsächliche Sein.
Ja, genau.
Okay.
Ich hatte zum Beispiel, also gerade der Punkt finde ich sehr wichtig, weil ich mir zu dem Punkt gerade sozusagen, dass du meinst, dass es ja auch diese Menschlichkeit wie so ein Prozess ist, eigentlich eher, hatte ich zum Beispiel über verschiedene Theorien von zum Beispiel Kant, ist ja auch relativ, also der ist ja sehr bekannt. Und da gab es noch einen, der hieß Schnedelbach, ein sehr lustiger Name übrigens, und einer, der hieß Gerhard, nicht mit Vornamen, sondern mit Nachnamen hieß er Gerhard. Aber Kant zum Beispiel hatte auch gesagt, dass zum Beispiel die Vernunft für ihn auch diese stetige Verbesserungsfähigkeit ist. Also dass wir tagtäglich anstreben, uns zu verbessern und sozusagen uns in die Gesellschaft einzubringen und irgendwie sozusagen auf diesen stetigen Weg sind, zu uns zu perfektionieren, aber niemals an diesen Punkt kommen können. Also sozusagen eigentlich verfolgen wir immer das Ziel, also wie ich schon meinte, sich zu verbessern oder eben auch in gewisser Weise perfekt zu werden, aber trotzdem wissen wir eigentlich, dass wir nie an diesen perfekten Punkt kommen können. Oder was zum Beispiel auch Schnedelbach und Gerhard meinten, dass die Vernunft ähnlich wie die Sprachbildung ist. Und das finde ich ist ein sehr guter Punkt, den zum Beispiel du auch so ein bisschen gerade eigentlich angeschnitten hast, weil die beiden sagen, dass wie bei der Sprachbildung, dass sich ja im Laufe der Zeit entwickelt und dass es nie fehlerfrei ist und auch nicht immer ständig genutzt wird, also die Vernunft an sich, weil man ja auch nicht immer vernünftig handelt in bestimmten Momenten. Und wie du schon meintest, dass es eben auf äußere Einflüsse ankommt, weil es sich ja nicht nur im Laufe der Zeit entwickelt, sondern eben auch äußere Einflüsse auf diesen Prozess einwirken. Und genau, dass sozusagen Vernunft und auch so ein bisschen Sprache vielleicht genau die Eigenschaften sind, die vielleicht eher das Dasein des Menschen oder uns als Menschen definieren.
Den Vergleich mit der Sprache finde ich ganz spannend und eben auch mit der Sprachentwicklung. Haben die beiden denn was, also du hast es eben so halb angeschnitten, ist es denn bei den beiden so, dass sie Sprache auch als zumindest ein Element der Menschlichkeit definieren oder
Also
des Menschseins?
sie sprechen nicht direkt von Menschlichkeit oder Menschsein, aber sie sagen einfach, der Mensch ist zum Beispiel anders oder der Mensch ist, kann man das ausdrücken? Also das den Menschen ausmacht, also dass eine wichtige Eigenschaft, die ihn von zum Beispiel Tieren unterscheidet, ist die Sprachentwicklung bzw. die Sprachbildung und die Vernunft. Also sozusagen zwei Kategorien, die sie da sagen. Sie beziehen sich das, die beziehen das nicht direkt auf die Menschlichkeit, aber wenn wir sagen, dass Menschlichkeit eben eine bestimmte Eigenschaft ist oder halt Menschsein will. Ich habe ja vorhin eigentlich eher gesagt, dass Menschsein sozusagen diese kollektiven Eigenschaften sind, die einen Menschen zum Menschen machen, dann wäre es eher so, dass man sagen würde, die beziehen das auf das Menschsein, dass das den Menschen in seiner Existenz definiert.
Genau, und nicht die Menschlichkeit.
Genau.
Menschlichkeit ist dann nochmal eine Eigenschaft, die man anders definieren würde, sondern Sprache und Vernunft bezieht sich auf die Existenz, also auf das Sein. Ah,
Genau.
okay.
Die sich ja auch
Das.
sozusagen im Verlauf einfach entwickelt. Diese Entwicklungsfähigkeit, das war auch so ein bisschen das, was du ja vorher meintest, ist von Anfang an gegeben. Aber diese Entwicklung ist bei jedem Menschen eben anders. Genau.
Genau.
Okay. Und in dem Fall habe ich mir zum Beispiel auch, weil wir ja dann vorher, wenn wir wieder dann zurückkommen und dann Menschlichkeit zum Beispiel nicht das gleiche ist wie Vernunft oder Sprache, wie wir jetzt gemeint haben, sondern zum Beispiel ein Ausdruck von Gefühlen oder diese Empathiefähigkeit, gab es zum Beispiel eine Theorie von Martin Löw-Behr, hieß der, und der hat zum Beispiel gesagt, dass Menschen Tiere mit Gefühlen sind. Also er meinte eigentlich, dass das, was wir bei Tieren als Gefühle oder zum Beispiel Empathie wahrnehmen, dass es eher Bedürfnisse sind von den Tieren. Also wenn die sozusagen Gefühle empfinden, sowas wie Schmerz oder Trauer, dann ist das aus Bedürfnissen von zum Beispiel, aus dem Bedürfnis sozusagen, dass sie sich gut fühlen wollen oder dass sie eben unversehrt bleiben wollen. Jetzt wäre meine Frage an dich, ist das nicht sehr ähnlich zu dem eigentlich, was wir Menschen haben? Oder sind für dich sozusagen, oder ist, erschließt sich für dich die Theorie relativ gut, dass sozusagen wir Tiere mit Gefühlen sind und Tiere nur Bedürfnisse wahrnehmen können, aber keine Gefühle?
Die Frage ist ja, sind Bedürfnisse gleich Gefühle oder beziehungsweise wie bedingen sich Bedürfnis und Gefühl?
Genau.
Und ich glaube, dass die sich natürlich gegenseitig bedingen, weil ich, also für mich ist es so, dass ich ja über ein Bedürfnis, also ich habe zum Beispiel das Bedürfnis, Nahrung aufzunehmen, damit ich überlebe. Es wäre für mich ein Grundbedürfnis, die Nahrungsaufnahme. Und daraus ergibt sich aber logischerweise natürlich so etwas wie ein Gefühl, zum Beispiel Hunger. Man könnte jetzt sagen, Hunger ist vielleicht auch noch ein Bedürfnis, aber für mich ist Hunger schon ein Gefühl, weil es bei einem Gefühl ja auch unterschiedliche Ausprägungsgrade gibt. Und das ist für mich sozusagen auch der entscheidende Punkt. Bei einem Gefühl, ich kann ja sehr glücklich sein, himmelhoch jauchzend glücklich sein und ich kann so ein ganz bisschen glücklich sein oder fröhlich sein. Also da gibt es so eine Skalierung. Während ich bei einem Bedürfnis, nämlich zum Beispiel das Bedürfnis, meinen Körper zu versorgen, Nahrungsaufnahme zu haben, dass ich da eben keine Skalierung vorhabe, sondern ich, da, die, also die einzige Größe sozusagen, die das bestimmt, ist mein körperlicher Zustand, den ich habe, wie viel Nahrung ich aufnehmen muss, welche Vitamine, also sozusagen mein Biosystem, das bestimmt. Und bei dem Hunger komme ich dann wieder in so eine Skalierung rein. Ich kann viel Hunger haben, wenig Hunger haben, je nachdem. Also, und das Bedürfnis steuert sicherlich das Gefühl an, damit das Bedürfnis befriedigt wird. Aber das Bedürfnis selbst, ja, ist sozusagen sowas wie ein, ja, also es ist schwierig, jetzt noch eine dritte Kategorie da reinzubringen, aber geht so ein bisschen in Richtung Instinkt. Ist nicht das Gleiche, aber geht in vielen Bereichen, wird sozusagen instinktiv gesteuert, weil es überlebensnotwendig ist. Und in letzter Konsequenz sind, glaube ich, so ziemlich alle Bedürfnisse, die wir haben, auch überlebensnotwendig. Also selbst das Bedürfnis nach Gemeinschaft oder nach Liebe. Also es gibt ja Studien, die gemacht worden sind mit Kleinstkindern und Säuglingen, die einfach gar keinen Körperkontakt hatten. Also auch dieser, das Bedürfnis nach Körperkontakt, dass die tatsächlich gestorben sind, weil denen das fehlte. Also da wirklich ein Grundbedürfnis nicht bedient worden ist. Jetzt war ja aber deine Frage, wie geht das zusammen mit den Tieren?
Beziehungsweise ob Tiere ja auch dann in dem Fall für dich sozusagen so sind, dass die auch Gefühle empfinden würden. Also sozusagen, dann würdest du ja dieser Theorie widersprechen, dass Menschen Tiere mit Gefühlen sind. Oder ob du sagst, nee, das, ich verstehe den Punkt, weißt du?
Das kann ich natürlich nicht aus irgendwelchen Theorien jetzt so ableiten, aber ich würde jetzt aus meinem Denken heraus, aus dem, was ich so an Erfahrungswerten habe, sagen, dass das schon so ist, dass Tiere auch Gefühle skalieren können. Also die folgen ja nicht nur ihrem Bedürfnis ausschließlich, sondern die sind ja auch zu einer gewissen Impulskontrolle fähig. Also das gehört ja für mich auch dazu, dass ich, auch wenn mein Bedürfnis mir eben sagt, ich müsste jetzt irgendetwas, ich müsste jetzt, also mein Bedürfnis sagt Nahrungsaufnahme, ich muss meinen Körper versorgen, dann würde ein Tier ja sozusagen, wenn es reinweg diesem Bedürfnis folgt, einfach loslaufen und irgendetwas fressen, was sicherlich in seinem Nahrungsspektrum ist, aber würde das einfach aufnehmen. Und Tiere sind ja zum Beispiel, also beispielsweise Fluchttiere, ja durchaus in der Lage, das zu kontrollieren, wenn die Gruppe zum Beispiel etwas anderes erfordert oder auch das Schlafbedürfnis. Also da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel zu Herdentieren ein, die Fluchttiere sind, Pferde zum Beispiel in freier Wildbahn, aber auch andere Fluchttiere, die haben ja so eine Wächter. Das heißt, wenn ein Großteil der Herde schläft, dann stehen einige und halten Wache. Sowas. Das heißt, die kontrollieren ja in dem Moment ihr Schlafbedürfnis und sagen, okay, wir sind jetzt nicht dran mit Schlafen, sondern die anderen, wir wechseln das. Also sie sind zu so einer sozialen Interaktion fähig, die es ja auch möglich macht, ihre Bedürfnisse irgendwie zu kontrollieren und irgendwo unterzuordnen. Ich glaube, dass das natürlich über den Überlebensmechanismus in der Gruppe gesteuert ist, also nicht vernunftbegabt in letzter Konsequenz oder nicht an der Stelle nicht ausbaufähig, aber sie sind durchaus in der Lage, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren. Und das ist ja mit Emotionen ja auch so. Ich weiß nicht, ob man das gleichsetzen kann. Also da schwimme ich gerade selbst so ein bisschen. Ob das möglich ist, oder die haben ja auch Vorlieben. Also wenn ich mich an Hunde erinnere, die haben ja bestimmte Menschen, die sie lieber mögen als andere Menschen in der Gruppe. Und das
Ja, auf
gibt es
jeden
ja
Fall.
auch in anderen Herdenkonstellationen. Also wenn ich jetzt an die Pferde denke, dann gibt es schon bestimmte Konstellationen, wo es denen gut zusammengeht, und gibt auch Konstellationen, wo es ihnen nicht gut miteinander geht. Und das würde ja schon auch für Emotionen sprechen. Also es gibt
Oh.
eben einfach Konstellationen mit anderen Gruppenmitgliedern, die für mich ungünstiger sind. Und als, ja, doch, also das beobachte ich schon. Also speziell bei Pferden, die ja auch in größeren Gruppen zusammen, die stellen sich dann auch in kleineren Gruppen zusammen, wo es dann passt. Also die sortieren sich dann auch so. Also da würde ich schon sagen, wir sind nicht einfach nur Tiere mit Emotionen, sondern ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, Tiere haben schon auch Emotionen. Ich weiß nicht, in welcher Ausprägung das oder ob das vergleichbar mit den menschlichen Emotionen sind, aber sie sind nicht emotionsfrei. Ich glaube, es ist nicht nur reinweg des biologischen Überlebens geschuldet, sondern auch eines emotionalen Überlebens geschuldet, wie sie sich verhalten. Und dieses psychologische Überleben, das steuert ja unsere Emotionen.
Ich glaube auch, also ich finde das auch sehr wichtig, dass du das so sagst, weil als ich zum Beispiel das erste Mal diese Theorie gelesen habe, war ich tatsächlich selber ein bisschen verwirrt, aber es liegt auch vielleicht eher daran, dass ich ein sehr tierliebender Mensch bin und davon sehr überzeugt bin, dass die auch eben Gefühle und Emotionen empfinden können. Und ich finde es auch gerade wichtig, dass du zum Beispiel sowas wie dieses Herdenverhalten ansprichst oder dass die eben auch Beziehungen zu bestimmten Menschen aufbauen können, auch nur sozusagen zu einer bestimmten Kategorie von Menschen. Also es ist ja so ein bisschen das, was wir ja auch bei uns selber als Menschen beobachten, dass wir mit bestimmten Menschen eben besser klarkommen als mit anderen Menschen. Und genau das passiert ja mit Tieren, mit anderen Tieren und auch mit eben Menschen ist das ja genau sehr ähnlich. Und ich finde gerade, dass du diese sozusagen Gruppenkonstellation, zum Beispiel bei Pferden angesprochen hast, ist ein sehr guter Übergang, weil ich mit dir, wenn du nichts hinzuzufügen hast,
Alles
gerne
gut.
zu dem Thema Freundschaft rübergehen würde, weil das zum Beispiel auch eine Eigenschaft war, die zum Beispiel Aristoteles eher dem Menschen zugeordnet hat. Er hat nicht spezifisch gesagt, dass Tiere das nicht haben. Aber er hat, als er über das Thema Freundschaft gesprochen hat, eigentlich sozusagen nur gesagt, diese Arten von Freundschaft gibt es bei Menschen und hat dabei so ein bisschen die Tiere ausgeschlossen. Aber ich habe dir jetzt mal einfach sozusagen seine, wie er Freundschaft sozusagen in Kontakt mit Menschen bringt, mitgebracht und seine drei Arten von Freundschaften. Und die würde ich dir einmal vorstellen. Und wenn du willst, können wir ja gleich gucken, ob man vielleicht entweder sagen kann, diese eine Art gibt es zum Beispiel nur bei Menschen oder Menschen haben alle drei Arten und Tiere können nur irgendwie ein oder zwei Arten von diesen verschiedenen Freundschaftsarten empfinden. Genau.
Ja, leg mal los.
Ja, also er meinte auf jeden Fall erstmal, dass Freundschaften bzw. Freunde für den Menschen essentiell sind und dass sie auch für zum Beispiel Menschen bei Unglück oder in Armut als einzige Zuflucht sie sozusagen angesehen werden können für die jeweiligen betroffenen Personen. Und der Mensch fördert auch mit eben diesen Freundschaften seine Handlungs- und Denkfähigkeit, indem sie jetzt sozusagen einfach zusammen agieren und auch dieses Beisammensein bestärkt ja auch einfach den Menschen in dem Fall. Und gleichzeitig ist eben Freundschaft für den Menschen notwendig und werthaft. Und die Freundschaft definiert er in oder kategorisiert er in so drei verschiedene Arten. Einmal in die Liebenden, die einander Gutes wollen, also die sehr, was ist das Gegenteil von egoistisch?
Altruistisch,
Ja.
sich selbst aufgebend.
Selbstaufgebend oder eben altruistisch gegenüber dem jeweiligen Freund oder der Freundin in der Beziehung handeln. Dann gäbe es zum Beispiel die Lustliebe, die ist unabhängig sozusagen, wie sehr man die Person je nach Persönlichkeit mag, sondern da geht es vor allem um diese Gemeinschaft, die man empfindet, also dass das einfach sehr angenehm ist und dass das auch diesen Spaßfaktor am Leben oder an der Freundschaft fördert. Und dann gab es zum Beispiel noch die Nutzliebe, die zum Beispiel auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass es dabei geht, dass die andere Person einen Nutzen für einen hat. Also dass es da nicht darum geht, sozusagen, mag man die Person überhaupt von der Persönlichkeit her oder ist die Gemeinschaft immer angenehm, sondern da geht es darum, irgendwie, keine Ahnung, man zieht einen Nutzen aus dieser Person oder der Freundschaft an sich. Genau.
Was habe ich davon, sozusagen?
Genau, ja. Und zum Beispiel, ich glaube, dass wir als Menschen, würde ich sagen, alle diese drei Faktoren oder alle diese drei Arten von Freundschaften haben können. Aber am Ende, wie zum Beispiel auch Aristoteles selber sagt, was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Freundschaften, die in die Kategorie der Liebenden fallen, dass die am Ende am längsten halten und auch sozusagen richtige Freundschaften sind, beziehungsweise wertvolle Freundschaften sind. Weil die anderen beiden am Ende immer in die Brüche gehen werden durch diese stetige Veränderung der Beziehung, beziehungsweise auch der Veränderung des jeweiligen Menschen. Also sobald sich dann in so einer Nutz- oder Lustliebe sich eine Person von denen verändert, ist sozusagen eigentlich dieses ganze Verhältnis gestört, weil sich ja auch dann die Lust, also dieser Spaßfaktor vielleicht auch, und der Nutzen ändert. Und das tut er ja eigentlich bei den Liebenden tendenziell eher nicht. Genau. Wie würdest du das zum Beispiel auch in Verbindung bringen? Würdest du sagen, wir Menschen können alle diese drei Freundschaften oder Arten von Freundschaften empfinden? Und meine zweite Frage wäre dann an dich, würdest du sagen, dass Tiere auch alle diese drei Arten von Freundschaften haben können? Oder nur zum Beispiel Lust- und Nutzfaktor oder Nutz- und Lustliebe oder Freundschaft empfinden können?
Also zu deiner ersten Frage, ich glaube, dass wir als Menschen alle drei Freundschaftsarten haben können und ich glaube sogar, dass wir die auch immer haben und dass sich das sogar auch, also dass es auch in Bezug auf einen Menschen quasi alles drei geben kann. Also dass ich Aspekte habe von allen drei Definitionen, die Aristoteles hier in den Raum geworfen hat. Also ich kann in bestimmten Phasen einer Freundschaft eben diesen liebenden Part haben, diese Selbstaufgabe haben, für jemand anders da sein. Und ich kann in einer anderen Phase ja viel Spaß mit jemandem haben. Also das ist sehr lustbetont. Also ich feiere vielleicht viel mit dem oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch in noch einer anderen Phase oder vielleicht sogar in so einem Parallel auch einen Nutzen davon haben, dass ich zum Beispiel nicht alleine feiern gehen muss oder ich da jemanden habe, dem ich bestimmte Dinge erzählen kann, was auch immer. Also ich glaube, das ist bei Menschen schon in vielerlei Hinsicht ein Mix aus diesen drei Dingen. Und ist, glaube ich, auch also ich glaube tatsächlich, und da würde ich anders denken als Aristoteles, ich glaube nicht, dass was am Ende wirklich am längsten hält, ist diese Selbstaufgabe. Die ist natürlich nicht so wahnsinnig anfällig. Ich glaube aber, eine Freundschaft, die sozusagen auf dieser Liebe, wie er es nennt, beruht, sich darauf bezieht, dass man für den anderen alles tut, dass die genauso wenig haltbar ist wie eine, die nur auf Nutzen oder nur auf Spaß ausgerichtet ist, weil ich glaube, dass genau der Mix das ist, was glaube ich, am Ende am längsten trägt. Weil natürlich es irgendwie cool ist, wenn jemand alles für mich tut, aber was nützt es mir, wenn ich mit dem keinen Spaß habe? Also, und da haben wir schon die Nutzfrage quasi mit drin, wenn ich nicht gerne mit dem zusammen bin. Also vielleicht ist es auch in bestimmten Konstellationen manchmal anders, aber ich glaube, am tragfähigsten ist eine Freundschaft, eine zwischenmenschliche Beziehung, wenn sie diese Aspekte alle beinhaltet und den Menschen das auch klar ist, dass eine Beziehung natürlich temporär auch mal das eine mal das andere betont. Also wenn ich jetzt gerade in einer schlechten Situation, Verfassung bin, mir geht es nicht gut, dann gibt der andere sich ja vielleicht mehr rein und mehr auf. Aber also dass es am Ende so eine Balance ist zwischen diesen Kategorien und natürlich auch in dem, wie die Menschen da drin unterwegs sind. Also dass der eine mal gibt, der andere mal nimmt und umgekehrt. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dass es dann auch sehr, sehr tragfähig ist. Und ich glaube, dass eine Freundschaft, die nur einen dieser Aspekte berücksichtigt, egal welchen, auf Dauer nicht belastbar sein wird. Und zwar genau aus dem Grunde, wie du es gesagt hast, die Menschen ändern sich und dann kippt es. Und ich glaube, es sind die Aspekte alle zu berücksichtigen und auch in der Balance von beiden Beteiligten in einer Beziehung zu berücksichtigen. Also das fehlt mir hier bei Aristoteles, dass da zwei Menschen drin sind. Also die sich quasi auch nicht temporär mit gleichem Maß einbringen müssen, aber dass es auf die Distanz sozusagen so eine Art Geben und Nehmen ist, dass es nicht einseitig sein kann. Also man kann keine einseitige Beziehung führen, egal ob eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft oder wie auch immer. Und dann zu deiner zweiten Frage, wenn ich richtig verstanden habe, war die ja, inwieweit gilt diese Definition auch für Tiere? Oder
Ja.
in welcher Art von Beziehungen oder Freundschaften können Tiere da knüpfen? Also die Nutzbeziehung würde ich sofort mit Ja beantworten. Das können Tiere. Und da sind sie auch symbiotisch. Also da sind die automatisch in diesem Geben und Nehmen eigentlich. Also die haben immer irgendetwas davon. Jeder auf seine Art und Weise. Da gehen, kommen immer. Bei Lust und Spaß. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, ob es da im. Obwohl, die spielen ja auch. Also Tiere spielen ja auch miteinander.
Und es ist ja, also ich finde auch gerade sozusagen, dass da dieser Fakt, dass diese Gemeinschaft, also dass es unabhängig davon ist, ob die sich immer verstehen, aber vielleicht, dass die diese Gemeinschaft voneinander angenehm finden, weißt du? Also das ist sowas wie, man ist nicht so gerne, wenn man jetzt Pferde nennt, man ist nicht gerne alleine auf der Wiese und deswegen freut man sich eigentlich oder hat man dann eher irgendwie wirklich diese Lust, dass dann jemand wirklich da ist. Dann ist es so ein bisschen Nutzen und Lustliebe gleichzeitig.
Ja, also doch, da würde ich auch sagen, das können die bis zum gewissen Grad auch. Ich weiß nicht, wie groß diese Ausprägung ist, ob ich das gleichsetzen würde, wie im menschlichen Bereich. Ob die so ein hohes Lustprinzip haben als Tiere. Da bin ich mir jetzt noch nicht, bin ich nicht so ganz schlüssig. Und bei dieser Liebe und Selbstaufgabe bin ich mir, da geht's mir ähnlich. Also die sind natürlich dazu fähig, sich selbst zurückzunehmen und auch altruistisch in gewisser Weise zu handeln. Also nimmt man jetzt beispielsweise ein Muttertier, was irgendwie sich selbst zurücknimmt, damit die Welpen geschützt sind oder die Jungen geschützt sind oder sich selbst auch in Gefahr bringt. Wobei ich das eben nicht gleichsetzen würde, weil da ja doch eher ein evolutionäres Überleben auch dabei ist. Also das ist so ein bisschen so mit dieser, dann vermischt sich das so ein bisschen mit der Biologie. Also ich finde die Abgrenzung sowieso ein bisschen schwierig.
Ja, klar.
Weil wir einfach ja auch biologisch unterwegs sind, und das alles irgendwie zusammenhängt. Insofern, bis zum gewissen Grad würde ich sagen, können die das auch. Ich würde es aber nicht gleichsetzen, mit mit einer menschlichen Beziehung.
Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist sozusagen für dich, die können zwar auch eben diese freundschaftlichen oder diese Arten von Freundschaften empfinden, aber es ist ein anderer Grad, zu dem die das empfinden können als Menschen, weil das bei Tieren vielleicht mehr auf Instinkten basiert. und mehr
Ja.
auf eben dieser Überlebenschance. Meine Frage wäre dann nur, ist es nicht auch so ein bisschen, also in gewissen Punkten bei uns Menschen auch so, weil man kann zwar als Mensch alleine überleben, aber wir sind ja trotzdem irgendwie auch ein bisschen von dieser sozialen Interaktion abhängig. Also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du hast keine Freunde und du bist sozusagen nicht für diese da und bist eigentlich sozusagen komplett alleine, ohne irgendwelche jeglichen Beziehungen, dann wärst du ja auch eigentlich sozusagen todunglücklich und eigentlich nicht lebensfähig.
Ja und nein. Also ich glaube, da ist der Grat ein anderer. Also ich glaube, wir sind als Menschen schon soziale Wesen und brauchen einander auch. Aber wir können prinzipiell ohne große Freundschaften überleben. Also, ne, wir brauchen eine gewisse Form von sozialer Interaktion, die wir aber, glaube ich, das ist nicht das, was wir jetzt als Freundschaft definieren würden oder wo wir sagen, so, da soll's, das ist der Teil. Also, wir würden schon auch überleben können. Nicht gut, nicht glücklich wahrscheinlich und würden vermutlich auch, also da bin ich sogar ziemlich sicher, krank werden. Also ganz viele Menschen werden ja auch krank, weil sie zum Beispiel einsam sind, weil sie bestimmte soziale Interaktionen nicht gut ausführen können oder so. Also das bedingt ja ganz viele Krankheiten. Das heißt, unsere Biologie kommt da ja dann auch mit ins Spiel. Also unser Körper signalisiert uns dann ja, dass da was nicht in Ordnung ist. Wir sind aber sozusagen länger überlebensfähig oder können das besser länger kompensieren über andere Strategien. Und ich glaube, das funktioniert bei Tieren nicht so, weil dieser Instinktlevel, wie du das gesagt hast, der ist, glaube ich, da einfach größer. Also ein Tier knüpft natürlich auch, selbst wenn es irgendwie die Menschen oder die Tiere nicht sozusagen das Optimum um dieses Tier, also nehmen wir mal einen Hund, der kommt in eine Familie hinein, die dann ja quasi sein Rudel symbolisiert, dann hat dieser Hund ja keine andere Chance, als sich in diesem Rudel zurechtzufinden, damit er gut also bestmöglich für den jetzigen Zeitpunkt überleben kann. Und das tut er ja auch und passt sich dem auch an. Und ich glaube, dass das Tier, also nicht, dass es keine Schwierigkeiten hat, aber hat weniger Schwierigkeiten mit dieser Anpassung, weil es eher instinktiv in dieser Anpassung ist als wir Menschen. Also das ist bei Kindern ja durchaus auch so. Also du passt dich ja als Kind auch deiner Familie an und lernst bestimmte Spielregeln und also letzten Endes adaptierst du dich ja auch an deinen Rudel. Und das ist ja manchmal schlau und manchmal merken wir ja dann auch in späteren Jahren als Erwachsener, dass da ein bisschen was fehlt oder schiefgelaufen ist. Und können das dann kompensieren. Also ich glaube, wir sind einfach besser in der Lage, das ja uns dazu kompensieren oder beziehungsweise auch ja im Zweifelsfalle, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, uns ja auch Hilfe zu holen oder uns aus diesem Rudel rauszubewegen. Also so ein Hund wird ja sich nicht aus seinem Rudel rausbewegen und sagen so, oh, dieses Rudel ist jetzt aber nicht ganz gesund für mich. Kriege jetzt hier körperliche Symptome. Ich bewege mich jetzt mal. Ich laufe weg von hier und gehe woanders hin, wo es mir besser geht. Also das verstehst du, das ist ja, der Mensch ist ja in der Lage, das anders zu kompensieren und da auch zu reflektieren. Also vielleicht ist die Reflexion das, was denn den Unterschied ausmacht. Ich kann als Mensch das reflektieren und merken, hier läuft was schief und als Hund kann ich das nicht. Passe mich dann an. Ich versuche das Bestmögliche daraus zu machen, bin aber nicht in der Lage zu reflektieren und meine Situation zu verändern.
Also würdest du zum Beispiel sagen, wenn man jetzt das auch wieder mit dem, was wir davor hatten, mit den Gefühlen verbindet, dass vielleicht Tiere diese Freundschaften, diese Bindung, beziehungsweise dann deren Gefühle und Emotionen nicht reflektieren können. Also die können sie theoretisch, denen ist nicht direkt bewusst, dass sie so fühlen.
Genau. Genau, ich glaube, dieses Bewusstsein und die Reflexionsfähigkeit ist ein ganz entscheidender Faktor dabei. Und eben auch sich aktiv sozusagen in eine andere Richtung zu, also die Verantwortung. Wir waren ja vorhin auch nicht nur bei der Vernunft und der Moralfähigkeit, sondern auch bei der Verantwortung und in diese Selbstverantwortung zu kommen. Das ist, glaube ich, etwas, also jetzt, wo wir sozusagen diesen roten Faden hier spinnen, würde ich sagen, diese Selbstverantwortung ist etwas, was essentiell menschlich ist.
Also sozusagen auch, dass wir die ja entwickeln, weil wir auch vorhin gesagt hatten, Kinder haben die jetzt am Anfang, wenn sie noch relativ klein sind, bis zu einem gewissen Grad ja noch nicht, aber die können sie ja entwickeln. Tiere können sie nicht diesen Verantwortungsgrad entwickeln, den wir haben.
Ja, und vor allen Dingen diese Selbstverantwortung. Also wirklich dieses, ich reflektiere, was ich tue und welche Auswirkungen das auf andere hat und kann dementsprechend für mich, für andere, je nachdem, wie ich das abwäge in meiner moralischen Konstellation, mein Handeln darauf abstimmen. Und dass das nicht unbedingt immer sozusagen, dass wir da nicht alle das gleiche Wertesystem haben oder dass das nicht immer das Beste ist, wenn man von außen drauf guckt, so will ich das mal sagen. Nichtsdestotrotz ist es ja immer das Bestmögliche für denjenigen in der jeweiligen Situation, wo er gerade steht. Wenn es was Besseres gäbe, würde er ja die Karte ziehen. Das heißt nicht, dass es nicht 2 Jahre weiter, dass du da drauf gucken könntest und sagst, boah, war das dämlich. Aber da hast du ja auch schon wieder 2 Jahre mehr Lebenserfahrung und alles Mögliche drumherum. Aber wir handeln ja alle in dem Moment in unserer besten Option. Also, aber in unserer für uns. Also, ich glaube, wir sind, das müssen wir uns auch mal klar machen, als Menschen schon sehr interessiert, ob wir das bewusst machen oder nicht bewusst machen, das sei mal dahingestellt. Aber wir sind an unserer eigenen, also sind sozusagen an unser eigenes Sein da gekoppelt und handeln in der für uns besten Option. Das heißt nicht, dass meine beste Option in einer Situation, die wir jetzt irgendwie beide hätten, die gleiche sein muss wie deine, weil ich ein anderer Mensch mit anderen Lebenserfahrungen bin. Und das, glaube ich, ist bei Tieren in gewisser Weise auch so, die versuchen schon auch, das Beste draus zu machen, wenn man es mal so ganz platt sagen will. Sie sind aber nicht bewusst in der Lage, das zu reflektieren, und das auch aktiv zu verändern, während wir als Menschen, schwierig genug, aber schon reflektieren können. Ich habe da jetzt Scheiße gebaut, mal ganz platt gesagt, und kann mein Handeln daraus, also kann das verändern. Und dadurch, dass ich andere Erfahrungen mache, dadurch, dass ich das reflektiere, bei Tieren würde ich sagen, die können auch sicherlich ihr Handeln verändern. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund nimmst, der immer beißt in bestimmten Situationen, dann kann man diesen Hund natürlich auch, ich sage jetzt mal therapeutisch oder mit dem Hund so arbeiten, dass das auch veränderbar ist. Aber nicht, weil der Hund das reflektiert in dem Sinne, sondern weil ich als Mensch das reflektiere und sage, was braucht denn der Hund, damit er anders agieren kann? Und das ist der Unterschied zu uns Menschen, dass wir sagen können, was brauche ich denn selbst? Also wir sind sehr selbstermächtigend, wenn wir das wollen, oder selbstverantwortlich und selbstbestimmt. Wir können wirklich über uns selbst bestimmen. Das mag manchmal sehr anstrengend sein und manche Menschen glauben auch nicht, dass sie das könnten, aber in der Theorie und auch, wenn wir wollen, in der Praxis können wir selbst bestimmen und können eben dann reflektieren und auch ohne, dass uns das jemand sagt, quasi unser Verhalten in eine Richtung bewegen, die für uns optimaler ist. Und das, glaube ich, ist der entscheidende, diese Selbstbestimmtheit und dieses Selbstreflektierende. Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, der uns da von den Tieren deutlich abhebt.
Das heißt, wenn wir jetzt als kleinen Abschluss bzw. Fazit zurückkommen auf die Hauptfrage, ob Menschlichkeit Menschsein definiert, haben wir ja ganz viele Aspekte genannt, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Beispiel Tieren, eben diese Moralfähigkeit oder eben diese Selbstbestimmtheit, die Selbstreflexion, die wir festgestellt haben, oder auch diese Vernunftsfähigkeit, auch oder auch diesen Entwicklungsprozess zu unserer Vernunft. Und vielleicht auch Sprache, was wir auch genannt hatten. Was wäre denn für dich, weil das ja jetzt mit der Frage ein bisschen schwierig ist, weil wir ja jetzt nicht genau wissen, wie würden wir Menschlichkeit definieren? Was würdest du sagen denn, was den Menschen dann am meisten definiert in seiner Existenz? Das hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, aber wenn du das so als Antwort auf diese Frage ein bisschen machen könntest, wie würdest du diese Frage im Zuge deiner ganzen Argumentation, die du jetzt hattest oder die wir beide zusammen gemacht haben, wie würdest du das beantworten?
Nein, ich würde mich schon ein bisschen, ich würde mich natürlich an dem orientieren. Also ich habe ja dann doch immer mehr oder weniger nur versucht zu spiegeln oder zusammenzufassen, was du so gesagt hast. Oder vielleicht manchmal so ein bisschen zu pointieren, um auf die Frage zurückzukommen. Erstmal ist ja die Frage, ist Menschlichkeit einfach nur eine Eigenschaft des Menschseins, der menschlichen Existenz? Und da würde ich schon sagen, das kann ein Teil sein. Und Menschlichkeit ist aber ein sehr schwammiger Begriff für eine Eigenschaft. Also das ist schwer fassbar. Und deshalb sind wir ja auch sozusagen diesem roten Faden und diesen Menschen gefolgt, die da eigentlich alle was zugeschrieben haben. Und es geht ja letzten Endes um die Frage der Abgrenzung. Was macht den Menschen dann eigentlich aus? Was macht den Menschen zu einem Menschen und unterscheidet ihn, da sind wir ja auch automatisch hingekommen, zum Beispiel vom Tier? Und da würde ich jetzt auch noch wirklich immer noch wieder diese drei Stufen gehen, die du ja auch aufgezeigt hast bei Aristoteles. Oder war das nicht nur Aristoteles? Aber es war auf jeden Fall, wir kamen zu dieser Vernunftsbegabung, in deren weiterem Verlauf wir zu der bewussten Moralfähigkeit oder zu einer bewussten Moralentwicklungsfähigkeit, einem Moralbewusstsein, was möglich ist, gekommen sind und dann zu einer Selbstverantwortung. Also nicht nur zur Verantwortung, sondern auch zu einer Selbstverantwortung. Und ich glaube, was die menschliche Existenz auszeichnet, ist ein hohes Maß einer Möglichkeit an reflexivem Handeln und Bewusstsein. Also ich kann alles, was ich tue, was meine Existenz ausmacht, reflektieren mit meiner Vernunft, meinen moralischen Möglichkeiten, daraus Schlüsse ziehen, die Verantwortung dafür übernehmen und daraus auch sozusagen ein neues Handeln ableiten. Und das kann ich, also natürlich ist es cool, wenn wir Unterstützung haben in Form von, was weiß ich, Therapie, Coaching, Gott und der Welt, mit guten Freunden, die uns was sagen. Das gibt alles einen Sinn. Letztlich sind wir aber in der Lage, das selbst zu tun und können es auch nur selbst tun. Also alles, was von außen kommt, ist vielleicht sowas wie ein Spiegel und irgendwas, was unser Reflexionsvermögen nochmal befeuert, Argumente, die uns geliefert werden. Aber wir sind als menschliche Wesen in der Lage, das selbst in die Hand zu nehmen. Die Verantwortung für unsere eigene Existenz, und das finde ich, macht das ist für mich das Ursprüngliche des Menschen. Die Selbstverantwortung für unsere eigene Existenz macht uns ganz, ganz existenziell zu Menschen. Und damit ist nicht gesagt, dass Menschen, also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die für ihr Handeln und für ihr Dasein wenig Verantwortung übernehmen. Deshalb sind sie aber nichtsdestotrotz trotzdem Menschen. Es ist also nicht der Grad der Selbstverantwortung, der das und der Selbstbestimmung, sondern die Möglichkeit, die sich über das natürlich das gesamte Leben auch immer erweitern kann und wird.
Ich finde auch in dem Fall wichtig, dass man da so ein bisschen auf diesen Entwicklungsprozess, finde ich, eingeht, weil ich glaube auch, ja, Tiere entwickeln sich ja auch einfach in ihren jeweiligen Bereichen. Und was mir jetzt noch eingefallen wäre, ist, dass ich finde, dass es das an Tiere, die sind sozusagen ja auch, wenn sie geboren werden, in diesem gewissen Entwicklungsprozess. Aber für mich haben Tiere ab einem gewissen Punkt können die sich nicht weiterentwickeln. Du kannst sozusagen bestimmte Muster von denen ändern, wenn du jetzt sagst, du hast einen Hund zum Beispiel, der bellt, und dann versuchst du den zu therapieren. Aber ich habe zum Beispiel bei Menschen das Gefühl, dass wir eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten an Entwicklung haben über unser ganzes Leben lang. Und ich habe bei Tieren zum Beispiel, würde ich persönlich eher sagen, dass das bei denen nur bis zu einem gewissen Grad geht und dass es begrenzt ist und dass wir eigentlich eine unbegrenzte Möglichkeit an Entwicklung und an Selbstreflexion in dem Fall haben.
Und wir haben die Möglichkeit, uns frei dazu zu entscheiden. Das entscheidet uns ja eben, unterscheidet uns letztlich ja auch vom Tier. Also die Entscheidungsfreiheit. Natürlich sind bestimmte Entwicklungsschritte vielleicht mit größeren Hindernissen oder das ist alles nicht so leicht, aber ich besitze als Mensch per se erstmal die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden. Also auch wenn diese Entscheidung für mich, also wenn dann natürlich die Rahmendaten von außen eine Rolle spielen, aber ich entscheide selbst sozusagen, wie ich damit umgehe. Also das finde ich, das ist ja auch diese Frage dieser Selbstverantwortung. Also ich entscheide ja nie, was mir im Leben passiert. Das passiert einfach. Man kann jetzt an Zufall glauben oder nicht, das spielt keine Rolle, aber das Leben passiert. Aber wie ich mich dazu verhalte, das entscheide ich ja selber und was ich da aus dieser Situation mache. Also, und das ist ja sozusagen das, was uns in diese Selbstverantwortung und in diese Selbstbestimmung bringt. Und wie du schon sagst, wir sind ein Leben lang in der Lage, das sozusagen, ja, da am Steuer zu sein und das zu uns da weiterzuentwickeln. Und das ist bei Tieren deutlich begrenzter, ja. Also einfach diese Selbstverantwortung, Selbstbestimmung.
Okay, sehr schön. Sehr
Okay.
gut. Dann wäre das eigentlich, glaube ich, alles. Ich danke dir, dass ich mit dir, es war ja fast eher so ein kleines Interview, habe ich das Gefühl gehabt, bei der ich dir ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben habe und ich dir ein paar Fragen gestellt habe, aber ich fand das sehr cool. Auch mal ein bisschen so die Expertin in einem Gebiet zu spielen, auch wenn ich mich nicht als Expertin definieren würde. Aber ich habe mich da doch relativ viel mit diesem Thema befasst. Und ich freue mich, dass ich dir ein paar Fragen dazu stellen konnte und auch deine philosophische Meinung dazu bekommen habe. Ja, und deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass du das mit mir zusammen gemacht hast.
Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch, dass wir ja da so einen schönen Podcast jetzt zu aufnehmen konnten und wir da wieder auch mal zusammen dazugekommen sind. Ich fand die Fragestellung auch sehr, sehr spannend, weil die ja auch ganz viel von den Bereichen berührt, die mich einfach auch sehr viel beschäftigen. Also und insofern, ja, hat es mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir sowas öfter machen.
Ja, cool. Kann ich ja einfach meine Philosophielehrerin wieder fragen, ob ich irgendwie eine Fragestellung mitnehmen kann. Und dann machen wir das nochmal.
Okay. Ja, oder du denkst dir selber eine aus. Also das ist ja, du bist ja sehr kreativ an der Stelle.
Ja,
Ja,
das
können wir
hört sich
sehr gerne
gut
machen. Ich würde mich freuen.
an. Ja, das wäre super.
Alles klar, dann bedanke ich mich sehr herzlich und ja, freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
Sehr gut. Ich freue
Bis
mich
dann.
auch. Tschüss.
Tschüss, tschüss. Ja, schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir gerne eine Bewertung dalässt, mir auf Instagram, Facebook folgst oder vielleicht auf meiner Homepage vorbeischaust und meinen Newsletter abonnierst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine frohe Woche gemeinsam mit Lotta und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kerstin.